Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ich bin Bettina Schmieding aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Ich muss ein Geständnis machen. Ich habe eigentlich bei mir selber gemerkt, dass ich keine Ahnung von diesem Thema habe. Und ich gestehe auch, dass ich einen schlimmen Reflex hatte, der sich eigentlich für eine Journalistin nicht gehört. Ich habe wirklich gedacht, lass mich bloß mit diesem Thema Pornografie in Ruhe. Also ich hatte keine große Lust darauf.
Ja, hallo, ich bin Hanna Egger. Ich habe das Gefühl, in den Medien wird gar nicht darüber berichtet, wenn überhaupt in so Nischen. Also ich hatte das einzige Mal, dass ich so richtig was darüber gelernt habe, war in einem ganz kleinen Podcast.
Wir wollen gerne wissen, wie über dieses Thema, also über Pornografie, eigentlich berichtet wird. Das ist ja eine Industrie mit Milliardenumsätzen und mit einem riesigen Publikum. Nur mal so eine Zahl, der größte Anbieter hat 3,5 Milliarden Abrufe monatlich. Und ich frage Sie jetzt natürlich nicht, wann Sie den letzten Porno geschaut haben. Das geht mich gar nichts an und das ist auch nicht unser Thema heute. Sondern ich würde gerne wissen, bei Ihnen vielleicht als Hörerinnen und Hörer so den Impuls freisetzen, sich zu überlegen, wann Sie den letzten Artikel über den letzten Geschäftsbericht beispielsweise von Pornhub gelesen haben. Das ist ein sehr großer Anbieter auf dem Markt. Gibt es sowas wie Verbrauchertests zu den 10 größten Pornoanbietern? Also ich kann mich kaum daran erinnern, Sie vielleicht auch nicht. Hanna Eggers ist uns jetzt zugeschaltet und sie findet, dass das gar nicht geht, dass Journalismus das nicht richtig auf dem Schirm hat. Sie folgt dem Deutschlandfunk auf Instagram und sie hat uns geschrieben.
Mir fehlt total das Bewusstsein, also das ethische Bewusstsein und die Transparenz. Da war ganz besonders meine Frage zu den Arbeitsbedingungen der Darstellerinnen und Darsteller und auch der Produzentinnen und Produzenten. Oft wird ja darüber gesprochen, dass kostenlose Pornografie sehr problematisch ist. Aber wie können denn Konsumenten überhaupt faire Webseiten finden? Und gibt es da vielleicht sowas wie Gewährleistung für faire Arbeitsbedingungen schon?
Sind die Medien da in der Pflicht? Was meinen Sie auch bei diesem Thema?
Ich sehe auf jeden Fall die Medien in der Pflicht, da gerade auch jüngere Menschen, also Jugendliche, sich viel mit der Pornoindustrie beschäftigen und mit pornografischen Inhalten. Und wenn da keine Aufklärung auf Seiten der Medien stattfindet, dann ist man total alleingelassen. Und genau, und da ist total wichtig, die Person auch zu schützen.
Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Reporterinnen und Reporter sich mehr für faire Arbeitsbedingungen in Bangladesch interessieren, aber nicht so sehr wie für faire Arbeitsbedingungen beim Pornodreh. Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, was bleibt eigentlich unter der Decke, wenn Journalistinnen und Journalisten auf dieses Thema nicht antworten und keine Antworten finden und wenn sie dieses Thema vermeiden. Vielleicht schauen wir einmal darauf, wie wichtig eigentlich das Thema überhaupt ist. Und man könnte einen Anhaltspunkt nehmen, vielleicht um zu schauen, wie groß ist dieser Markt eigentlich, wie groß ist diese Industrie. Und das ist gar nicht einfach herauszufinden, wie groß das eigentlich wirklich ist. Wer darüber ein bisschen Bescheid weiß, ist Sebastian Meineck, weil er sich damit beschäftigt. Er gehört zu den ganz wenigen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, die zu diesem Thema recherchieren. Herr Meineck arbeitet als Redakteur für Netzpolitik.org. Was können Sie uns sagen über die Größenordnung? Über welche Art von Industrie reden wir da? Wie umsatzstark ist die?
Also Pornografie gehört zu einer der einflussreichsten Unterhaltungsindustrien in unserer Kultur. Und wenn man sich so überlegt, was es noch gibt, Musik, Spiele, Kinos, dann gehört in dieser Aufzählung Pornografie einfach dazu. Und das sieht man daran, dass Pornoseiten zu den meistbesuchten Websites der Welt gehören. In einer Klasse, in einer Liga mit Seiten wie Amazon zum Beispiel oder Tagesschau. Die Umsätze dagegen, das ist ein bisschen eine andere Frage, denn Pornofirmen schaffen es auch über Firmengeflechte, ihre Geschäftsberichte nicht gerade aussagekräftig zu gestalten. Also konkrete Millionenzahlen, die kann ich heute nicht vorlegen.
Aber immer einen Anhaltspunkt geben. Also es ist eine Milliardenindustrie, das wissen wir. Sowohl Milliardenabrufe als auch Milliardenumsätze. Können wir uns so weit aus dem Fenster hängen?
Zu Umsätzen will ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster hängen. Da bin ich mir wirklich unsicher. Wir haben uns das ein bisschen konkreter angeschaut bei zwei der größten Firmenkonstrukte und haben gesehen, es gibt dann immer mal wieder so eine wunderbare Firma in einem sogenannten Steuerparadies, wo auch gewisse Dokumentationspflichten nicht so ausführlich sind. Also für mich ist bei den Umsätzen ein großes Fragezeichen da. Aber Geld sagt ja noch nicht so viel über den kulturellen Einfluss aus. Und den sehen wir ganz deutlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass mehr Menschen Pornoseiten aufrufen als zum Beispiel Netflix oder Amazon.
Ich habe noch eine weitere Kollegin eingeladen, Janne Knödler. Und ich kann jetzt nicht mal sagen, handverlesen, weil das ist es nicht. Ich musste wirklich nehmen, was da war. Sebastian Meinig und Janne Knödler gehören zu gehören wirklich zu den ganz wenigen Kolleginnen und Kollegen, die ich überhaupt ansprechen konnte. Die machen ihre Arbeit sehr, sehr gut. Das will ich damit natürlich nicht sagen. Aber ich habe auch jetzt keine riesige Auswahl gehabt. Warum, Frau Knödler, um Himmels Willen, wissen so wenige, wie wichtig dieses Thema ist? Und warum schreiben so wenig Kolleginnen und Kollegen darüber? Warum gibt es so wenige Artikel über die Pornografie oder über die Pornoindustrie?
Dazu kann ich gleich sagen, dass ich, als Sie mich angefragt haben, mir auch gleich schon gedacht habe, dass Sie Herrn Meinig auch anfragen. Es gibt nicht, wie Sie schon gesagt haben, es gibt nicht so viele Leute, so viele JournalistInnen, die sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Und gerade in Deutschland ist die Welt relativ klein und ich wusste, dass Sebastian Meinig dabei ist, wenn es um dieses Thema geht. Das ist natürlich eine super komplizierte Frage. Da gibt es ganz viele Ebenen, warum wir uns so wenig damit beschäftigen. Ich glaube, die einfachste Antwort darauf ist, ist es ein Schmuddelthema, ist es in der Schmuddelecke. Wir reden sowieso nicht viel über Pornografie, wir reden auch im Freundinnenkreis, bis auch vielleicht in manchen feministischen oder linken Kreisen wird vielleicht mehr darüber geredet, sonst reden wir als Gesellschaft relativ wenig darüber. Daraus ergibt sich dann so ein bisschen die Frage, warum sollten wir dann als JournalistInnen so viel mehr darüber reden wollen? Warum sollten wir mehr dieses Bedürfnis spüren? Und dann gibt es natürlich auch noch, es gibt noch andere Ebenen davon. Eine ist, es ist extrem schwer, darüber zu berichten. Also wie gerade Herr Meinig auch schon angesprochen hat, diese Branche ist extrem intransparent. Die ist multinational immer. Also auch diese großen Konzerne, die haben dann vielleicht eine deutsche Domain oder meistens auch nicht. Die sind auf Zypern in Luxemburg gemeldet. MindGeek, einer der größten Konzerne, sitzt offiziell auch, also hat den Hauptsitz in Kanada. Es ist sehr schwer, vor allem auch, also auch für deutsche JournalistInnen, da einen guten Zugang zu erhalten. Nichtsdestotrotz gibt es ja Leute, die darüber berichten. Und das will ich auch nochmal irgendwie sagen. Es gibt einige JournalistInnen, die da extrem gute Arbeit zu machen.
Einer davon arbeitet auch für die BBC, Louis Theroux. Ein Interview mit ihm habe ich mir angehört und da sagt er in einem Interview mit Radio Times so sinngemäß, dass wir Medien irgendwie Teil dieser Schattenwelt sind oder vielleicht dazu beitragen, dass es diese Schattenwelt gibt. Er sagt, wir seien ja auch irgendwie Heuchler, Heuchlerinnen und Heuchler. Auch wir gucken Pornos und können gleichzeitig denken, dass die Macher eigentlich ziemlich verkommen sind. Also ich meine, wenn normale Pornokonsumenten das tun, also sagen, ich gucke das zwar, aber ich verachte die ganze Branche, dann könnte man sagen, okay, aber Medien haben doch eine ganz andere Art von Verantwortung eigentlich, oder?
Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese These gerade so sehr unterstütze. Vielleicht müsste ich mir da nochmal drüber Gedanken machen. Es ist schon so, dass wir, ich denke, als Gesellschaft irgendwie damit einverstanden sind, dass alle ständig Pornos gucken. Das ist uns irgendwie allen klar. Womit wir irgendwie nicht so gut klarkommen, ist, dass es dahinter ein Geschäftsmodell steht, dass damit sehr viel Geld verdient wird, dass da Menschen arbeiten, die es, wenn wir ihre Produkte konsumieren, auch verdienen, irgendwie dafür bezahlt zu werden. Wir wollen, dass diese Leute für uns arbeiten. Wir wollen irgendwie nicht, dass die bezahlt werden. Ich glaube, genau, da spielt auch ganz viel Verachtung für SexarbeiterInnen, da spielt ganz viel Sexismus auch mit. Ob wir jetzt als Medien...
Seine Theorie war ja, also im Grunde, dass die Medien diese Schattenwelt auch befördern, indem sie eben nicht darüber schreiben.
Ich finde das eine starke These erst einmal. Ich müsste mir das nochmal im genauen Kontext angucken. Ich bin auch gerade ein bisschen zusammengezuckt, als so das Wort Verkommen und Heuchelei gefallen ist, weil ich glaube, es gibt beim Thema Pornografie eine unheimlich dominante Größe und das ist Scham. Und ich glaube, Scham ist auch ein Erbe einfach von unserer religiös geprägten Sexualmoral, die noch viel, viel stärker ist, als das viele vielleicht wahrhaben werden. Also das ist eine unheimlich dominante Größe.
Ja, Frau Eggers, Sie haben uns ja angeschrieben über Instagram, weil Ihnen da riesig viel fehlt. Was glauben Sie denn, ist nicht gesagt, wird nicht berichtet, findet nicht statt, erfahren die Menschen nicht, weil Journalisten nicht schreiben?
Und das sind gerade diese angesprochenen Schattenseiten. Also wirklich, wie sieht es mit den Arbeitsbedingungen aus? Werden die Darstellerinnen und Darsteller genügend bezahlt? Wie sieht es generell mit der Bezahlung und den Arbeitsbedingungen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern aus? Sind die Inhalte überhaupt wirklich freiwillig auf den Seiten? Und gibt es da irgendwelche Richtlinien, an die man sich halten kann, damit man gerade, wenn man konsumiert, auch ethisch konsumiert? Und genau da fehlt so viel bei der Berichterstattung, dass wenn man, also es ist bewusst, dass alles konsumieren irgendwie, aber wie kann man den Konsumenten da einfach eine Stütze geben, dass man genau aus diesen Strukturen herausfällt?
Mir ist auch aufgefallen selber bei der Recherche, dass ich eigentlich so gar nicht richtig wusste, wie aus Pornos eigentlich dieses riesige, weltumspannende Geschäft geworden ist. Wissen Sie das, Frau Eggers?
Nicht so ganz. Also mir ist schon noch bewusst, dass es früher ja in den als ich noch jünger war, gab es Videotheken und man hat sich das direkt ausgeliehen. Und da macht es ja auch irgendwie Sinn, okay, man leiht sich einen Film aus in der Videothek, man bezahlt direkt Geld dafür und das kommt auch wieder an. Man hat jetzt so das Gefühl, gerade bei den kostenlosen Inhalten, okay, man bezahlt halt mit seinen Daten. Aber wie das genau funktioniert und ob da überhaupt eine Regulierung stattfindet, das könnte ich gar nicht sagen.
Da kann Janne Knödler uns bestimmt aushelfen. Sie hat für den Bayerischen Rundfunk damals, letztes Jahr war das, einen Podcast, eine Podcast-Reihe gemacht, in dem es auch um Pornos gegangen ist. Wild Wild Web.
Ihr hört Wild Wild Web, der Pornhub-Effekt. Der Podcast über ein Unternehmen, das eine ganze Industrie und unsere Sexualität verändert hat. Ohne, dass wir es gemerkt haben.
Frau Knödler, können Sie uns vielleicht einen Moment schildern, in dem aus diesem, ja, um nochmal das Wort schmuddelig zu benutzen, also in dem aus den Ecken in den Videogeschäften, die für die Pornos reserviert waren, plötzlich dieses große, große digitale Ding geworden ist?
Moment, warum eigentlich das Wort schmuddelig benutzen? Da will ich mal dazwischen gehen. Was ist an Pornografie eigentlich schmuddelig? Man muss sich nicht für Sexualität schämen. Es kann kriminell sein, wenn es um Gewalt geht. Aber das ist dann auch nicht mehr schmuddelig, sondern kriminell. Also an dieser Stelle eine Intervention. Ich bin gegen dieses Wort bei dem Thema.
Sehr guter Einwand. Damit sind wir dann nämlich auch beim Kinkshaming. Ich glaube, das könnten wir gleich auch nochmal erklären. Oder wollen Sie das jetzt tun?
Ja, sehr gerne. Wenn ich den Raum gerade schon eröffnet habe, das hängt auch eng mit der erwähnten Scham zusammen, dass man so dieses Bedürfnis hat, von Schmuddel zu reden oder von Düsternis oder so. Aber es gibt eben diesen entscheidenden Unterschied, wenn Sexualität mit dem Einverständnis aller und bei Volljährigkeit muss man auch mit dran denken, passiert, dann muss man sich nicht für Sexualität schämen, auch nicht für besondere Fetische. Und das ist eben das Kink-Shaming, wenn man eben sagt, hey, das ist aber eine komische oder schmuddelige Vorliebe, wenn jemand nicht Interesse an Mainstream-Sex oder Mainstream-Pornografie hat. Das ist überhaupt nicht nötig. Und da rutschen wir alle rein, auch JournalistInnen in der Berichterstattung. Und ich glaube auch, das ist Teil des Problems.
Absolut. Ich habe ja eben auch geschildert, warum ich glaube, dass ich eigentlich da gar nicht richtig dran wollte an dieses Thema, auch nicht von der Metaperspektive, die wir jetzt ja beschreiten. Also ich bin tatsächlich auch Teil des Problems. Ich glaube, da haben Sie mich jetzt gerade sehr effektiv darauf hingewiesen, finde ich sehr gut. Dann werde ich versuchen, das nochmal anders zu formulieren. Was ist eigentlich passiert? Wo war der Schritt von einer Videothek, in der es eine Ecke gab für Pornografie, für pornografische Bänder, hin zu diesem großen Geschäft, das es jetzt im digitalen Raum ist, Frau Knödler?
Ja, was eigentlich passiert ist, ist eine komplette Trennung von dem Produkt, das Pornos und den Leuten, die damit Geld verdienen. Also das ist quasi das Ergebnis davon. Was passiert ist, ist, das Internet ist passiert, man konnte Inhalte dezentral hosten und auf der ganzen Welt sich anschauen. Man konnte Inhalte quasi unendlich, raubkopieren, schwieriges Wort. Man konnte Inhalte unendlich reproduzieren, ohne dass es irgendwie Geld gekostet hat und jeder konnte von überall hin drauf zugreifen. Warum sollte ich dann noch Geld warum sollte ich überhaupt in eine Videothek gehen, wo mich jemand sieht? Wo ich eine DVD ausleihe, wo schon die Person, die in der Videothek arbeitet, sieht, die mag solche und solche Pornos. wenn ich das auch einfach quasi anonym kostenlos im Internet machen kann. Das heißt so, was YouTube gemacht hat für Musikvideos, am Anfang auch so teilweise für Kurzfilme oder ne, kurze, also für so Inhalte, haben Seiten wie Pornhub sehr schnell dann auch für Pornos gemacht, weil es da einfach ein Bedürfnis für gab. Was dann eben nicht passiert ist, ist, dass sich eine riesige Lobby dagegen gestemmt hat, dass da Inhalte, also dass da zum Beispiel raubkopierte Inhalte landen. Das ist bei YouTube zum Beispiel passiert. YouTube hat ja relativ strenge Regeln, was da jetzt sein darf und was nicht. Und bei Pornhub oder bei so Pornoseiten hat sich niemand groß dagegen gewehrt, weil diese Industrie eine extrem kleine Lobby hat. Eben auch journalistisch.
Aber ich hätte jetzt gedacht, die haben eine große Lobby. Also wenn keiner etwas gegen diese Methoden macht, dann heißt das ja ganz oft, dann ist die Politik ja beeinflusst von Lobby. In dem Fall kann es ja nicht so gewesen sein. Warum hat denn keiner was gegen die illegalen Uploads gemacht?
Weil da niemand drüber reden möchte.
Aha, okay. Das alte Problem.
Ganz genau. Also das befeuert sich quasi da auch gegenseitig. Aber welche Politikerin schreibt sich denn gerne auf die Fahne, ich bin dafür, dass irgendwelchen Porno, in Anführungszeichen, Bossen oder irgendwelchen SexarbeiterInnen, die Pornos machen, dass die fair bezahlt würden für die künstlerisch wertvollen Inhalte, die die machen. Das ist jetzt so ein bisschen überspitzt, aber es macht fast niemand. Ich glaube, wir sind auch sehr zynisch als Gesellschaft und haben irgendwie das Gefühl, die haben das auch so ein bisschen, die verdienen es auch nicht wirklich besser.
So. Also so weit geht die Fürsorgepflicht des Staates dann doch nicht?
Schwierig, ne? Weil es gibt natürlich auch Leute, die sich drum kümmern, aber es ist nicht das, was wir sehen.
Hätte denn der Staat Interesse an dem Geschäft mit Pornografie selber zu verdienen?
Uff.
Ich meine, Steuern wird er ja wahrscheinlich auch von den Pornografiefirmen bekommen.
Sicherlich.
Die deswegen alle auf Zypern?
Deswegen sitzen die alle auf Zypern. Das ist ja auch bei allen Tech-Plattformen so. Also da unterscheiden sich die Porno-Plattformen eigentlich gar nicht so sehr von anderen Tech-Plattformen, dass die schon... es schon relativ effektive Methoden gibt, Steuern da zu umgehen und die natürlich auch genutzt werden. Und bei großen Tech-Plattformen wie Meta oder Facebook als Plattform, ist da natürlich viel mehr politischer Druck, dagegen was zu machen, und bei der Pornoindustrie einfach nicht. Ich wollte auch noch mal sagen, vorhin zu den Umsätzen. Klar, es ist extrem intransparent, es ist sehr schwierig, dazu Zahlen zu finden. Aber de facto können wir wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass die Umsätze in der Pornoindustrie viel geringer sind als die bei den anderen großen Tech-Konzernen. Ich glaube, wir unter- und überschätzen diese Umsätze gleichermaßen. Wir wissen, das sind extrem viele Leute drauf, und dann sagen wir, ja, ein Milliardengeschäft. Ja, es ist sicherlich ein Milliardengeschäft. Aber das Geld, was die eigentlich machen, auch was die Plattformen machen, ist nochmal viel kleiner als was ein Instagram oder ein YouTube oder sowas generiert. Allein, weil die Geld mit Werbung machen, und niemand möchte auf Pornoseiten Werbung machen, außer Seiten, die irgendwie aus dem Sexbusiness auch kommen, also die aus dem, die da in die Richtung Produkte kaufen. Aber Coca-Cola-Werbung wird man auf Pornhub nicht finden.
Das stimmt. Also der große Faktor, warum auch Facebook so reich ist, das sind die dicken Werbekunden, die Mainstream-KundInnen, und die werden nicht auf Pornoseiten gehen. Das heißt, wir können davon ausgehen, das meiste Geld wird über Abo-Modelle, Premium-Modelle und Paywalls eingebracht werden. Und da ist bekanntlich nicht so richtig viel online zu machen. Natürlich multipliziert mit der großen Nutzendenzahl wird das schon viel sein, aber das stimmt schon. Also wirtschaftlich ist der Vergleich zu Facebook, Instagram eher nicht angebracht, allenfalls eben kulturell.
Ich habe mich gefragt die ganze Zeit, wie wird denn der Begriff Porno überhaupt definiert? Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es ja irgendwie ein Schmuddelthema ist, und da sind alle direkt draufgesprungen und meinten, ja, damit fühlt man sich unwohl. Gibt es denn überhaupt eine richtige Abgrenzung zu Begriffen wie, also sexuelle Übergriffe und Straftaten sind ja ganz klar keine Pornografie. Und das fehlt mir auch in der Politik oder gerade jetzt in dieser Diskussion, wie kann man da Leute mehr abholen, was genau Pornografie ist, weil man hat direkt die Assoziation auch mit diesen sexuellen Übergriffen oder Straftaten oder Inhalten, die halt nicht da sein sollten.
Sie sprechen da einen total zentralen Punkt an. Und ich glaube, das ist auch die fehlende Unterscheidung, die jahrelang dazu geführt hat, dass Presseberichterstattung kaum stattfand und auch der politische Blick nicht so genau war. Und das ist eben die Unterscheidung zwischen Pornografie und bildbasierter Gewalt. Von außen betrachtet kann ein und dasselbe Bild nicht klar zugeordnet werden. Denn was man kennen muss, ist, ob ein Einverständnis der gezeigten Personen vorgelegt hat. Also das Einverständnis, dass man angefasst wird, dass man gefilmt wird, dass die Aufnahme verbreitet wird. Sobald dieses Einverständnis nicht da ist, argumentiere ich, kann man das nicht mehr Pornografie nennen, dann ist es bildbasierte Gewalt, sagen Fachleute. Und wenn man diese Unterscheidung nicht kennt, dann ist irgendwie so alles ein bisschen schambesetzt und man kann auch die Unterschiede gar nicht erkennen. Dann stellt sich gar nicht erst die Frage, werden manche Leute schlecht und unfair oder fair bezahlt, erleben manche Leute Gewalt oder nicht, dann ist alles so eine Suppe, eben eine in Anführungszeichen Schmuddelsuppe. Und dann kann keine differenzierte Beschäftigung stattfinden.
Gibt es eigentlich ein Problem, wenn Sie beide, also Herr Meinig und Frau Knödler, zu Ihren Redaktionsleitungen gehen und sagen, so, ich habe hier ein gutes Thema aus dieser Branche, das würde ich gerne mal recherchieren und umsetzen? Ist das was, womit man reüssieren kann?
Ja, also bei uns ist das kein Problem. Gar nicht. Auch weil, glaube ich, die Größe dieses Geschäfts irgendwie verstanden wird oder auch diese kulturelle Bedeutung. Ich glaube, es gibt aber tatsächlich in Redaktion oft oder auch in der Wahrnehmung oft so ein bisschen ein Missverständnis, dass man denkt, das seien Themen, die dann extrem gut klicken, ne, die dann extrem gut laufen. Das interessiert eigentlich alle Leute, das wollen eigentlich alle lesen. Ist meiner Erfahrung nach tatsächlich nicht so. Einerseits, weil man mit diesen Themen ja auch irgendwie verantwortungsvoll umgehen möchte und dann nicht irgendwie die krassesten Headlines da irgendwie hinklatscht, nur damit das irgendwie Klicks bringt. Und gleichzeitig, weil wir, glaube ich, auch manchmal überschätzen, wie sehr sich Leute eigentlich damit beschäftigen wollen. Also weil diese Themen mit der Scham und sowas, die spielen sich auch natürlich in unserem spiegeln sich im Medienkonsum wieder. Und dann wollen viele Leute vielleicht doch gar nicht so sehr wissen, wie Arbeitsbedingungen sind oder wie bildbasierte, sexualisierte Gewalt stattfindet, sondern sich davon lieber fernhalten. Aber dass diese Themen relevant sind und vor allem, dass sie eben auch kulturell relevant sind, das wird schon gesehen in unserer Redaktion zumindest.
Das habe ich total ähnlich erlebt. Es hat noch nie jemand gesagt, mach das nicht. Also es war immer ein großes Interesse da, auch weil es ein sehr unterberichtetes Thema ist. Aber diese Scham, die bildet sich auch im Publikum ab. Also man könnte auch ich sehe das manchmal so unter diesem Motto, Porno sind immer die anderen. Und ich glaube, das trifft auch LeserInnen. Man will sich nicht im Detail damit befassen, ist vielleicht die meistbesuchte Seite, die ich selber oft frequentiert habe, gar nicht so cool, soll ich da woanders hingehen? Das ist vielleicht so ähnlich wie, dass sich manche Leute nicht damit befassen wollen, ob die Kleider, die sie kaufen, ethisch so super sind. Man will es dann gar nicht erst anklicken. Also dieser Glaube, dass das Credo Sex Sells bei diesem Thema greifen würde, das stimmt so gar nicht, denn es geht halt nicht um Sex. Sex ist nicht Pornografie und bildbasierte Gewalt ist keine Pornografie. Also da darf man sich nicht täuschen lassen.
Gleichzeitig kann ich vielleicht berichten, wir haben einen Aufruf bei Instagram gestartet, auf den sich auch die Frau Eggers gemeldet hat. Und wir haben selten für einen Aufruf so viele Reaktionen bekommen bei Instagram wie für den. Also es gibt offensichtlich einen riesigen Redebedarf über dieses Thema. Ob das nun alles daraus resultiert, dass in den Medien so wenig berichtet wird, das weiß ich gar nicht. Aber also es gibt eine ganze Menge an Themen, teilweise sind die auch schon angesprochen worden, wo es wenig Informationen gibt. Also so zum Beispiel die Darstellung von Frauen als Objekt, darüber wollten viele sprechen. Also fragwürdige Kategorien in diesem Bereich Pornografie, also Vergewaltigungen, Teen und so weiter. Ich habe selber ganz lang auch noch mit einem jungen Mann gesprochen, 19 Jahre alt, der mir geschildert hat, dass er sich als Schüler in der Schule, Sozialkunde, Leistungskurs, total alleine gelassen gefühlt hat. Er sagt, ich weiß, dass alle meine Schulkameraden das gucken. Ich habe das auch geguckt, aber es gibt niemanden, mit dem wir darüber reden können. Mit den Lehrern geht das nicht. Mit den Eltern geht es nicht. Die Jugendlichen untereinander unterhalten sich vielleicht über die Filme, aber nicht über das, was da bei ihnen passiert, wenn sie es gucken. Und er sagt, er hätte einen Vortrag gehört in der Schule, da ging es um Mediennutzung, auch vielleicht Mediennutzungsverhalten, was nicht mehr gut ist. Und da hätte keiner etwas über beispielsweise so ein Suchtverhalten gesagt in Bezug auf Pornografie. Und er fühlte sich sehr alleine. Frau Knüller, wie wird das bei Ihnen in Ihrer Generation diskutiert?
Ich glaube, dass sich da auch gerade was, ich weiß nicht, ob man so groß sagen kann, dass sich was ändert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in dem Thema ein bisschen eine neue Dynamik drin ist, sich damit auch journalistisch zu befassen oder sich eben damit auch kritisch zu befassen. Also auch, ich habe auch eine Weile in Berlin gelebt, da gibt es auf jeden Fall viele Leute, die sagen, ich setze mich auch mit feministischer Pornografie auseinander, ich setze mich mit diesen Arbeitsbedingungen auseinander. Ich überlege mir, was für eine Rolle soll Pornografie eigentlich spielen. Ich meine, allein, dass wir darüber reden, dass Frauen Pornos gucken und sich irgendwie damit beschäftigen, das ist auch relativ neu, würde ich sagen. Also das heißt, da ist auf jeden Fall was im Gange. Ich glaube gleichzeitig, dass es auch ein Thema ist, das ja auch politisch extrem aufgeladen ist. Also ich glaube, dass tatsächlich sehr viele Leute Meinungen haben dazu. Und diese Meinungen reflektieren nicht mal immer, dass sich die Leute wirklich damit auseinandergesetzt haben mit diesen Themen. Das haben wir auch schon in vielen Talkshows gesehen. Wer da alles eine Meinung zu hat.
Hanna Eggers hat uns ja auch dazu geschrieben. Frau Eggers, mussten Sie sich überwinden?
Tatsächlich überhaupt nicht. Und ich mache die gleiche Erfahrung wie Frau Knödler. In meiner Altersgruppe und in meinem Umfeld wird total viel darüber gesprochen und auch sehr viel kritisch. Also das, was gerade angesprochen wurde mit feministischen Pornografien, ob es das überhaupt gibt, kann Pornografie feministisch sein? Das sind definitiv Fragen, die wir in unserem Freundeskreis diskutieren. Und da sehe ich auch nochmal total den Unterschied zu dem Jungen, den Sie angesprochen haben, der 19 Jahre ist. Also in dem Alter hat man noch gar nicht wirklich eine Sprache meist dafür. Und da sehe ich einen totalen Generationswechsel gerade. Also dass es uns viel einfacher fällt, darüber sprechen zu können. Und es war jetzt auch gar kein Problem, meinen Freunden zu erzählen, ja, ich habe da halt eine Frage eingereicht. Die fanden das alle total super und beschäftigen sich selber damit. Aber es war ein totaler Unterschied zu meinen Eltern. Also meinen Eltern das zu sagen, da war dann doch nochmal ein anderes Gefühl dazu. Und daran sehe ich gerade, dass es einen totalen Unterschied macht, wie man damit groß geworden ist. Wie lange ist es schon Teil deines Lebens? Und eventuell findet wirklich sowas statt wie so ein Generationswechsel gerade.
Ich habe den Artikel gelesen, den Sie unter anderem mitgeschrieben haben, Sebastian Meineck, über X-Hamster. Und ich habe vielleicht vorweggeschickt, dass ich es super interessant finde, eigentlich, dass die Branche, also diejenigen, die das managen, die Leitenden in den Firmen, die Pornografie herstellen, sie sagen, dass sie so deswegen so verschwiegen sind und nicht so gerne ihren Namen nennen etc., weil es so viele Vorurteile gegen Pornografie gäbe. Und unter dem Text, den Sie mitverfasst haben, Herr Meineck, da schreibt ein Nutzer und kritisiert im Grunde diesen Text, weil sie versuchen, öffentlich zu machen, wer dahinter steckt. Dieser Nutzer fragt, warum das denn überhaupt öffentlich sein müsse, wer dahinter steckt. Man habe ja schließlich ein Recht auf Privatsphäre. Das stellt natürlich den ganzen Journalismus in Frage, den es dazu gibt, oder?
Nee, man kann das einfach erklären. Also es geht um den Text Die Männer hinter X-Hamster, dem ich zusammen mit Kolleginnen vom NDR und Spiegel hinterher recherchiert habe, wer sind eigentlich die führenden Köpfe hinter Deutschlands meistbesuchter Pornoseite. Ähnlich wie man ja auch gerne wissen möchte, wer ist eigentlich der Chef von Facebook, Mark Zuckerberg. Es gibt eine Trennung zwischen Sozialsphäre und Privatsphäre. Also die Privatsphäre von diesen Männern wäre zum Beispiel, ja, was essen Sie am liebsten zum Frühstück und wie kleiden Sie sich, wenn Sie in Ihrem Wohnzimmer sind? Das geht JournalistInnen nichts an. Aber wenn man einer so großen Firma oder einem so großen Firmengeflecht vorsteht, mit einer massiven Auswirkung auf die Internetkultur, auf die Öffentlichkeit, auch mit Blick auf sexualisierte Gewalt, wo es um mutmaßliche Verbrechen geht, da muss man sich in dieser Sozialsphäre auch der Öffentlichkeit stellen, inklusive Namen und Gesicht und auch Fragen, die man sich anhören muss.
Welche Probleme entstehen dadurch, dass das eben so unbekannt ist? und dass die Journalisten sich so wenig damit beschäftigen?
Naja, der ganze Diskurs um die Verantwortlichkeit ist kaum ausgebildet. Wenn man zum Beispiel Facebook nebendran legt, da wurden ja schon Bücher darüber geschrieben, was passiert intern von Facebook. Wenn Mark Zuckerberg irgendwo auftritt und irgendetwas sagt, dann gibt es massenhaft Berichterstattung dazu. Die Policies, also wie die Plattform interne Regeln anwendet, werden teilweise öffentlich gemacht, immer wieder diskutiert. Es gibt ein Oversight Board, das diese Policies nochmal weiter in Streitfragen ausarbeitet und so weiter. Also da ist eine wahnsinnige Differenzierung dahinter. Und das wurde natürlich auch vorangetrieben von öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und politischen Debatten. Tja, und bei Pornoplattformen passiert all das nur in einem minimalen Ausmaß. Und stattdessen muss sich die Erotikbranche andere Fragen gefallen lassen, die mit dem Erbe, ich hatte es vorhin schon erwähnt, und mit der Scham zu tun haben. Ja, Pornografie ist häufig sexistisch, weil auch viele Medien sexistisch sind und wir in einer sexistischen Gesellschaft leben. Ja, Pornografie kann süchtig machen, sagen Forschende. Das trifft auch für Glücksspiel und Gaming zu. Aber ich habe oft das Gefühl, die Branche muss sich eben wegen diesem Charme, der dabei steckt, nochmal ganz besonders dafür rechtfertigen, dass es diese Probleme gibt. Obwohl sich zu einem großen Teil, wie ich finde, gesamtgesellschaftliche Probleme eben dort auch wiederfinden.
Aber das ist doch eigentlich auch ganz praktisch für die Branche, wenn keiner so genau hinguckt. Für die schwarzen Schafe vielleicht.
Ja, schwarze Schafe ist auch wieder so, ist ein bisschen unklar, weiß nicht so genau.
Es kommt gleich nach schmuddelig.
Geht so ein bisschen in die Richtung. Naja, es ist vielleicht praktisch für UnternehmerInnen, die gerne einfach weiter wursteln wollen und ist das jemand groß merkt. Aber es ist natürlich auch ein Nachteil für DarstellerInnen. Der Job ist prekär. Es ist erstmal immer prekär, wenn man freischaffend mit Internet-Content Geld verdienen will. Also das betrifft auch jugendfreien Content. Und dann kommt eben die zusätzliche Prekarisierung hinzu. Als ich zum Beispiel im Rahmen der Empörungswelle in den USA die Zahlungsdienstleister Visa und Mastercard von Pornhub zurückgezogen haben, war das furchtbar für DarstellerInnen. Die mussten um ein wichtiges finanzielles Standbein fürchten.
Aber vielleicht müssen wir da nochmal ganz kurz erklären, Herr Meineck, dass ja heute vieles überhaupt nicht mehr in den großen oder kleinen Filmstudios gedreht wird, was an Pornos zu sehen ist, sondern dass das eben selbstdarstellende Menschen sind. Wollen Sie dann vielleicht nochmal diesen Switch kurz erläutern? Wie ist das dazu gekommen, dass sich die Branche so verändert hat?
Es war eine ähnliche auch Demokratisierung wie bei anderen Online-Inhalten, also genauso wie jetzt auch auf YouTube und TikTok MusikerInnen aus ihrem Wohnzimmer Hits landen können, die um die ganze Welt gehen, ist das auch in der Pornobranche. Also diese klassischen, großen, cineastischen Produktionen gibt es viel, viel seltener. Es ist einfacher, aus der Handkamera von zu Hause zu filmen. Größere Studios gibt es immer noch. Und vielleicht weiß das Frau Knödler sogar noch ein bisschen besser, weil sie mit noch mehr Menschen gesprochen hat. Ja. Aber viele haben halt so eine Art Bauchladen an verschiedenen Sachen, die sie machen. Die haben ihre Social-Media-Accounts, die haben ihre Paywalls, zum Beispiel bei OnlyFans oder bei anderen Plattformen. Und machen eben mal dort, mal hier verschiedene kleinere Projekte, über die sie Geld verdienen.
Sie haben in Ihrem Podcast Wild Wild Web, Frau Knödler, ja auch dieses Beispiel dieser Darstellerin, ich glaube, es war ein Ehepaar, gehabt. Können Sie da noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also was wir eigentlich gemerkt haben, während wir mit Darstellern gesprochen haben, ist, uns war bewusst, dass auf Seiten wie Pornhub oder auf Xhamster extrem viel Inhalte landen, für die eigentlich nicht bezahlt wird. Also die sogar quasi illegal hochgeladen werden, weil die eigentlich Raubkopien sind und eigentlich die DarstellerInnen davon rein gar nichts sehen. Was aber auch ist, dass selbst die Inhalte, die quasi offiziell da hochgeladen werden, dass die DarstellerInnen damit extrem wenig Geld verdienen. Bisschen so wie auf YouTube, ne? Die Großen verdienen halt viel Geld, aber wenn man relativ klein ist, verdient man fast nichts damit. Aber diese Seiten werden genutzt, um auf andere Kanäle aufmerksam zu machen, auf Pay-Kanäle. Also zum Beispiel laden DarstellerInnen Videos auf Pornhub hoch, um damit dann Fans anzuziehen, die dann vielleicht für eine OnlyFans-Subscription, also so ein Abo-Modell, bezahlen. Oder die über verschiedene Plattformen einem dann zum Beispiel Trinkgeld überweisen, weil sie einem folgen. Und auch zum Beispiel bei Pornhub gibt es ja auch Pay-Modelle, dass man quasi Accounts direkt Geld geben kann. Also diese Free-Seiten sind eigentlich so ein bisschen wie so ein Schaufenster für einen selbst als Produkt.
Und dann gibt es ja auch sicherlich, ich glaube, das wurde in Ihrem Podcast auch gesagt, einige wenige, die richtig viel Geld damit verdienen können, dann mit selbst generiertem Content.
Genau, also es geht dann quasi den meisten Leuten darum, wie anderen InfluencerInnen quasi, also oder wie anderen Creatern, Content-Creatern, also alles überall englische Worte, darum quasi selbst zur Marke zu werden und eine Fanbase zu generieren, die möglichst treu ist, die möglichst genau die Inhalte dieser Person sehen möchte. Also wir haben zum Beispiel mit einer Darstellerin geredet, Texas Patty, die ist einfach groß und die kann davon gut leben.
Über was reden wir da? Was für ein Einkommen kann die erzielen?
Das hat sie uns jetzt nicht erzählt. Ich weiß, dass sie gut davon leben kann. Ich weiß aber auch, dass ihre Arbeit, und das hat auch Herr Meinecke ja auch nochmal angesprochen, dennoch auf eine Art prekär ist. Weil die immer, also es kommt darauf an, auf wie vielen Plattformen, also wie sehr man diversifiziert, aber eigentlich ist man immer abhängig von diesen Plattformen, die, wie eben auch Herr Meinecke schon gesagt hat, kaum zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn jetzt eine Plattform kann Inhaltsentscheidungen machen, die dann Leute plötzlich, sodass Leute einfach ihre Videos nicht mehr auf dieser Plattform hosten können. Und das hatte Texas Patty uns eben auch erzählt, dass sie einfach auf ganz viele verschiedene Plattformen setzen muss, damit sie überhaupt einigermaßen sicher ist.
Und das wäre anders, wenn Journalistinnen und Journalisten öfter über sowas schreiben würden?
Naja, also diese Idee, Plattform oder Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, die ist in anderen Bereichen sehr ausgeprägt. Jetzt hier zum Beispiel VW und Zwangsarbeit in China wird extrem viel darüber geredet und das hat politische Konsequenzen. Und die Pornokonzerne werden diese Idee dieser Accountability, dieser Rechenschaftspflicht quasi, ist in der Pornoindustrie einfach nicht so ausgeprägt. Und ich glaube, dass man natürlich über Berichterstattung dazu einen Beitrag leisten kann. Und noch eine Sache, die da irgendwie interessant ist, ist, wie groß die Trennung ist zwischen den Leuten, die damit richtig Geld verdienen und dem Produkt, was eigentlich konsumiert wird auf der Seite. Also wenn wir mit den CEOs oder mit den Chefs dieser Unternehmen reden und ich habe beispielsweise mein Gespräch geführt mit Fabian Thümann, dem ehemaligen Chef von MindGeek, wo Pornhub eben dazugehört, das sind die Leute, die richtig Geld damit verdienen. Und die sagen quasi stolz, ach, ich war eigentlich noch nie in einem Pornoset. Einmal in meinem Leben war ich mit einem Pornoset. Ich habe eigentlich mit Pornos überhaupt nichts zu tun. Ich weiß eigentlich gar nicht, was da passiert.
Der Statistiker, ne? Der ist Statistiker, glaube ich, habe ich bei Ihnen gelernt.
Ganz genau. Die Statistiker, die Coder, ne? Die sind hinten im Maschinenraum so. Die machen da ein Tech-Unternehmen draus. Und irgendwie sind alle stolz darauf, eigentlich nichts mit der Pornoindustrie zu tun zu haben. Und stellen wir uns mal vor, Mark Zuckerberg redet die ganze Zeit über Facebook und sagt, na, das ist ein Tool für Connectivity und ihr könnt teilen, was ihr gemacht habt und überall auf der Welt verbunden bleiben. Mark Zuckerberg tut die ganze Zeit so, als wäre das Produkt das Allerbeste der Welt. Und die Porno-Leute, die sagen immer so, ah, das Produkt, damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Also allein diese Distanz, die zeigt erstens komplett, wie egal denen die Arbeitsbedingungen sind, meiner Meinung nach, oder ist ein Hinweis darauf, so rum.
Und Herr Meinecke beschwert sich darüber, wenn ich schmuddelig sage, wenn die Pornobetreiber selber sich schmuddelig fänden, wenn sie es zugeben würden, dass sie Pornos produzieren.
Nein, das wissen wir ja nicht. Also wir wissen nicht, ob das so ist. Ich glaube, es gibt noch einen ganz anderen entscheidenden Faktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben, weil wir uns hier auch so ein bisschen in so einer progressiven JournalistInnenblase befinden in diesem Podcast. Es gibt einen erbitterten Kulturkampf, der sich an Pornografie kristallisiert. Vor allem in den USA sieht man den ganz heftig. Republikanische PolitikerInnen machen knallhart Wahlkampf und Politik und Desinformation mit Angst und Schamgefühlen vor Pornografie. Das kann man sich genauer anschauen in verschiedenen Berichten. Es gibt auch Lobbyorganisationen, die da krass gegen Pornografie lobbyieren, die Verschwörungserzählungen davon verbreiten, dass Menschen in der Erotikbranche auf keinen Fall freiwillig diese Arbeit machen könnten. Also sie erkennen Menschen die Berufsfreiheit ab und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und diese Gruppen sind viel wirkmächtiger, als ich mir das am Anfang vorgestellt hatte. Man sieht das in der US-Gesetzgebung, die SexarbeiterInnen zusätzlich prekarisiert und deplattformisiert, also Plattformen so strenge Regeln auferlegt, dass sie SexarbeiterInnen lieber ganz runterschmeißen, als irgendeine kreative Lösung zu finden. Und wenn man sich einer so mächtigen politischen und zivilgesellschaftlichen Lobby gegenüber sieht als Pornomanager, dann würde ich auch öffentlich den Ball flach halten.
ein Riesenfass, was wir da jetzt heute aufgemacht haben. Und Sie haben natürlich recht, es ist ein bisschen Medienblase, das gebe ich zu. Aber wir sind nun mal ein Medienpodcast, da kommen wir nicht dran vorbei. Frau Eggers, wenn Sie jetzt mal so darauf gucken, auf das, was wir besprochen haben, sehen Sie ein bisschen klarer jetzt? Oder was würden Sie sich noch wünschen von uns Journalistinnen und Journalisten?
Ich denke, dass generell in der Gesellschaft ein totales, man stellt sich immer vor, die Personen, die in der Pornoindustrie arbeiten und gerade auch bei den Arbeiterinnen und Arbeiterinnen, dass die eigentlich gut verdienen. Und es ist total interessant, da zu hören, dass es da so einen großen Unterschied gibt, weil ich das Gefühl habe, das ist gesellschaftlich noch gar nicht so angekommen, dass da die Unterschiede so groß sind zwischen den Darstellerinnen und Darstellern. Und das ist total wichtig, das zu vermitteln, damit man dann weiß, okay, die müssen ja auch von irgendwas leben und um die Arbeitsbedingungen überhaupt verbessern zu können. Also das ist auf jeden Fall eine Information, die durch die Medienwelt mehr der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden müsste.
Was nehmen Sie noch mit aus der Runde heute?
Dass sich total was verändert, also dass viel mehr darüber berichtet wird und dass auch die Medien immer mehr erkennen, wie wichtig es für die Gesellschaft ist, auch darüber zu berichten.
Also ich finde interessant, dass Sie das sagen, auch Frau Eggers, dass Sie das sagen, dass quasi Sie glauben, dass auch vielen Leuten nicht bewusst ist, wie die Arbeitsbedingungen sind oder so. Mein Eindruck war immer eher, dass wir wahrscheinlich schon, wenn wir einmal darüber nachdenken, die meisten von uns klar ist, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, aber dass wir da viel in Kauf nehmen, dass wir da als Gesellschaft auch viel in Kauf nehmen. Und unter JournalistInnen gibt es dann manchmal so ein bisschen so einen, ja fast so einen Zynismus. Sie hat auch vorhin gesprochen über die TextilarbeiterInnen, die unsere Kleidung nähen, dass es da so ein bisschen das Ding ist, ja, aber das will ja niemand mehr hören, das wissen ja sowieso alle. Und ich glaube, genau da jetzt auch das nochmal so zu hören, es ist nicht alles klar. Wir tun immer so, als sei das alles klar, es ist nicht alles klar. Und nur weil man es vor einem halben Jahr geschrieben hat, heißt es nicht, dass man da nicht nochmal drüber berichten kann.
Ich gehe aus der Aufzeichnung mit der Motivation, weiter zu berichten. Ich finde das total spannend, wie auch Frau Eggers erzählt hat, sie wünscht sich noch mehr Artikel, noch mehr Berichterstattung. Das ist super, das bestärkt mich. Denn so nach ein paar Jahren habe ich mich schon gefragt, habe ich vielleicht schon alles gesagt? Nee, ich glaube noch nicht.
Also ich nehme mit, wie schnell man sich als Journalistin selber ein Bein stellen kann. Dass ich eigentlich dachte, ich wäre ganz gut vorbereitet gewesen, aber dann doch wieder vielleicht in diese alten Denkmuster zurückfalle, die mich ja schon am Anfang fast davon abgehalten hätten, dieses Thema heute überhaupt in einem Podcast umzusetzen. Vielen Dank dafür. Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast des Deutschlandfunks. Pornos und Sex haben nicht zwangsläufig was miteinander zu tun, das habe ich heute gelernt. Viele schauen sich das an, kaum einer spricht drüber. Auch das wissen wir mittlerweile. Und auch in den Medien herrscht ganz großes Schweigen über diese, doch, ich würde sagen, das traue ich mich jetzt, riesige Industrie. Auch wenn wir nicht wissen, wie milliardenschwer sie ist und ob sie milliardenschwer ist. Und warum das nicht in Ordnung ist, wenn keiner wirklich drüber spricht und keiner hinguckt, das war das Thema heute. Angestoßen hat das mit ihren Fragen Hanna Eggers, die uns auf Instagram folgt. Zu den wenigen Kolleginnen und Kollegen, die journalistisch das Thema Porno bearbeiten, gehören Janne Knödler vom Spiegel und Sebastian Meineck von Netzpolitik.org. Allen danke fürs Mitdiskutieren heute. Ich heiße Bettina Schmieding und ich möchte gerne die Werbetrommel für diesen Podcast noch ein bisschen rühren. Gibt es etwas, das Sie aufregt in den Medien, im Journalismus? Bei uns können Sie nicht nur kritisieren, sondern auch mitreden. Machen Sie es wie Hanna Eggers. Nutzen Sie den direkten Draht zu uns, zum Deutschlandfunk, per Instagram, per Twitter. @dlfmedien ist unser Handle oder schicken Sie uns eine gute alte E-Mail an nach redaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Danke und auf bald.